Significant Evil.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Dive into Resident Evil 4. Wir sind mittlerweile im vierten Kapitel angekommen. Leon war mal wieder ohnmächtig auf seiner Reise durch das Dorf.
Wie so oft.
Nach dem Bosskampf gegen Del Lago hat er Blut gehustet und ist im Boot irgendwie ohnmächtig geworden. Und jetzt wacht er auf, es ist Nacht, es ist regnerisch, es ist stürmisch und wir kriegen die Kontrolle über das Boot wieder. Und da geht's weiter. Beziehungsweise kriegen wir noch gar nicht wirklich die Kontrolle über das Boot, sondern Leon fährt ja erstmal, er hat ja erstmal eine Vision wieder, einen Albtraum. Ne? Das Kapitel startet ja genau genommen erstmal kurz mit einer Vision von einem Mann in Kutte gehüllt, ein bisschen verschwommen, düster, den wir schon öfter in Gemälden gesehen haben und den wir später als Lord Sadler kennenlernen, der uns sagt, dass wir ihren heiligsten Körper erhalten haben und schon bald ein Teil sein werden. Und dann fährt Leon eben an Land. Sein Boot sinkt währenddessen. Das kann man nicht mehr betreten. Das liegt dann wirklich so halb überschwemmt im Wasser. Hannigan ruft kurz an und sagt, hey, du hast dich lange nicht mehr gemeldet, alles gut. Aber da sind auch keine richtigen Informationen in diesem kurzen Gespräch. Und dann beginnt quasi Kapitel 4. Dann kriegen wir die Kontrolle und betreten mit Leon von diesem kleinen Steg aus erstmal eine kleine Hütte. Und da finden wir unter anderem Marios Mütze. Die Mütze des Polizisten aus dem Intro.
Und warst du betroffen, Sebastian?
Was heißt, nee, eigentlich nicht, bin wirklich betroffen. Ich meine, was der Mario-Körper jetzt schon alles durchgemacht hat in diesem Resident Evil 4, der Schockeffekt war schon lange vorbei. Wir finden den, also erst wieder beim Pinkeln beobachtet, dann finden wir ihn tot, erwürgt oder aufgeschnittene Kehle oder irgendwas haben sie auf seinen Hals gepinselt, man weiß es nicht, im Keller, auf jeden Fall ermordet, dann wird sein Körper an Del Lago verfüttert und jetzt finden wir seine Mütze auch noch irgendwo rumliegen, eine blutige Mütze. Also die haben den schon ganz schön als so narratives Element ausgebeutet in Resident Evil 4.
Möge er in Frieden ruhen, ne?
Aber was genau mit seinem Kopf passiert ist, werden wir wahrscheinlich nie erfahren, ne? Der fehlt ja, von dem fehlt ja jede Spur.
Das ist ein Rätsel, um das wir uns kümmern, sobald wir rausgefunden haben, was mit seinem Hals gewesen ist. Wir haben jetzt den Hinweis erhalten in den Kommentaren, dass es ein Würgemal ist. Leute, das sieht für mich immer noch nicht aus wie ein Würgemal. Das sieht für mich wie rotes Paint aus.
Ja.
Er ist auf jeden Fall tot, das können wir festhalten.
Genau. Ja, ich hab's mir auch gedacht. An Würgemal habe ich schon noch gedacht, aber das ist so glitschig, als wäre was, es wäre Marmelade auf seinen Hals geschmiert. Das sieht nicht aus wie ein Würgemal.
Ja, oder der Würger hat sich die Hände nicht gewaschen, weißt du?
Möglich. Erst ein Marmeladenbrot gegessen und dann Leute erwürgen, ohne sich die Hände zu waschen. Das haben wir gerne. Das ist nicht sehr hygienisch. Naja, gut. Ja, ansonsten ist in der Hütte, glaube ich, nicht viel los, ne? Da finden wir die Mütze. Das ist noch so eine Folterbank irgendwie, an der diese Mütze liegt. Also hier wird angedeutet, da ist auch viel Blut. Wahrscheinlich wurde ihm hier der Kopf abgetrennt, bevor sie seinen Körper zu Del Lago in den See gebracht haben. Aber mehr kann man da nicht so wirklich rauslesen eigentlich. Oder hast du da noch was gefunden?
Nee, wie gesagt, also ich war vom ersten Kapitel an schon schockiert, wie die mit Menschen umgehen und ab dem Punkt war ich, glaube ich, fast blind für deren Brutalität und Gewalt. Nee, ich bin da nicht lange drin geblieben. Ich finde aber, wie gesagt, atmosphärisch, wie viel sie daraus machen, ne? Vor allem in Bezug auch auf Tageszeiten, weil dieses Level spielt jetzt quasi, spielt es ganz bei Nacht oder auf jeden Fall ist es schon ziemlich dunkel. Also Sonne ist auch schon untergegangen.
Ja, genau. Ja. Es dürfte schon ziemlich spät Nacht sein und eben auch eine sehr regnerische Nacht noch dazu. Man sieht ja da auch wirklich nur in den Außenbereichen zumindest im Kegelschein von Leons Taschenlampe irgendwas. Ansonsten ist es ja wirklich stockdunkel um einen rum.
Ich bin echt beeindruckt, weil ab hier haben wir ja wirklich krasse Änderungen jetzt im Vergleich zum Original. Das war im Original auf keinen Fall so dicht. Auch ein bisschen verwinkelt natürlich, aber du hast jetzt viel mehr Vegetation, du hast viel mehr Zwischenräume. Also daraus haben sie sehr viel gemacht. Und ich bin sogar bereit, den späteren Abschnitt, der jetzt gleich noch kommt, besser zu bewerten tatsächlich beim zweiten Spieldurchlauf. Siehst du, mache ich dir eine Freude.
Ich war schon gespannt drauf, weil nach deinem ersten Playthrough warst du ja sehr anti, ne, in unserem Test, in unserem Review zum Spiel, warst du ja eher negativ eingestellt.
Ja, das war, glaube ich, noch der Original-Fanboy. Ich glaube, da war meine Erwartung in die falsche Richtung irgendwie gebrochen. Okay. Und jetzt, da ich ja wusste, dass es so ist, war es für mich besser, ja. Genau, das Erste, was wir jetzt nach der Hütte haben, ist auch, das meinte ich ja, weil es sich so krass geändert hat, das ist einfach so ein Waldabschnitt, aber auch total verwinkelt mit mehreren Korridoren. Finde ich mega interessant.
Ja, im Original gab es ja quasi diese komische Passage, wo so ein Wasserfall eine Tür blockiert und man musste dann mehrere Kisten von so Kränen schießen, um sich Wege über das Wasser zu suchen. Das wurde komplett gestrichen und stattdessen ist wirklich dieser sehr stimmungsvolle, langsame Part. Und auch wie im Original treffen wir jetzt quasi zum ersten Mal einen Ganados der zweiten Mutationsstufe. Wir kennen ja schon die Zombieartigen. Und jetzt gehen wir eben so einen Korridor entlang und das ist echt ganz schön inszeniert, weil dann wirft quasi so eine Fackel den Schatten von einem Ganados, von einem menschlichen Gegner an die Wand und man weiß schon, der ist jetzt da ums Eck, aber plötzlich explodiert sein Kopf und super lange Tentakel kommen raus und Leon reagiert auch so von wegen so what the fuck. Und das ist, finde ich, sehr toll inszeniert. Ich weiß nicht, ob es Menschen da draußen gibt, die den Originalteil noch nie gespielt haben und noch nie was davon gesehen haben und sich auch für das Remake nicht gespoilt haben. Aber falls man es schaffen könnte, wirklich komplett blank an dieses Remake ranzugehen, ist das, glaube ich, ein sehr cooler Moment.
Ja, ich glaube, der hat auch ein bisschen an Wirkung verloren, dadurch, dass ich einfach wusste, worauf das jetzt halt anspielt. Das ist im Original viel unspektakulärer. Das passiert ja einfach direkt vor der Nase. Und diese Inszenierung über den Schatten, das war schon ziemlich cool. Aber ich wusste halt, dass es auch irgendwann kommt. Da hat mich, glaube ich, die dritte Mutationsstufe, wie sie jetzt im Remake halt aussieht, noch viel mehr schockiert.
Ja, man hat schon drauf gewartet. Auch die, man wusste auch vom Kapitel, von der Stelle her, jetzt müsste die eigentlich kommen als Veteran. Und so war es dann natürlich auch. Genau, und dann geht der eben auch um die Ecke. Man sieht ihn in voller Pracht, sogar mit so einer ganz kurzen Cutscene. Das zoomt so ein bisschen ran. Und es ist eben so ein Tentakelkopf-Ganados mit so einer Sichel am oberen Ende und zwei so komischen Glubschaugen, die so ein bisschen in so einem glibbernden Brei hängen, der da jetzt aus dieser Kopfwunde heraus tritt und der schlägt dann eben mit seinem knochenartigen Sichelfortsatz nach uns. Aber ich hatte da auch jetzt keine großartigen Probleme gegen den. Ich habe den relativ schnell abgefertigt. Ums Eck steht da noch ein zweiter. Ne, der mutiert automatisch auch, aber der bleibt erstmal, der ist quasi der erste richtige Gegner. Im Endeffekt haben die so ein bisschen so einen Demo-Gegner hier hingestellt, der sich automatisch verwandelt und der zweite funktioniert dann so, wie alle zukünftigen funktionieren werden. Der verwandelt sich erst, nachdem quasi seine menschliche Form besiegt oder schwer beschädigt wurde, so wie die Regeln von jetzt an auch in Zukunft sein werden für diesen neuen Gegnertyp. Und wenn die beiden beseitigt sind, dann kommt man in so, oder hattest du mit denen irgendwie Schwierigkeiten?
Nö. Also Scharfschützenmunition mögen die ganz gern. Ja. Deswegen, Scharfschützengewehr ist gerade jetzt beim Veteranendurchlauf echt eine sehr, sehr gute Waffe, vor allem dagegen. Vor allem, weil die ja, wenn sie nah herankommen, sind sie jetzt wirklich gefährlich. Von denen darf man sich nicht in die Enge treiben lassen. Und es ist ja, wie gesagt, eine coole Entwicklung jetzt auch für zukünftige Feindesbegegnungen, weil du halt nie weißt, ob jetzt entweder nur ein Genickbrick, also die Genickbricks kommen ja trotzdem noch vor, aber die finde ich halt viel gefährlicher, diese Ganados der zweiten Stufe. Tatsächlich, und das hatten wir jetzt schon uns öfter gefragt, wenn wir diese Waldpassage halt weitergehen, kommen wir dann zu einem blutigen Altar. Und der geht in all dem Blut und all dem Atmo, geht er so ein bisschen unter. Aber liege ich richtig in der Annahme, dass das der Altar ist, den wir aus dem ersten Level gesehen haben?
Nee, der ist das noch nicht.
Immer noch nicht.
Der kommt aber jetzt dann auch demnächst. Hier sind viele so komische, blutige Altäre und Opferstätten und sowas. Also hier wurde viel Zeugs betrieben, was auch immer. Man weiß es nicht genau. Es ist auf jeden Fall sehr frisches Blut überall. Und wenn man an dem Altar weitergeht, kommt man ja dann in so eine dunkle Höhle, so einen Höhlenabschnitt. Und da finden wir ja auf der rechten Seite so alte Höhlenmalereien, also sie wirken recht alt, die sind wahrscheinlich nicht neu. Und da sehen wir irgendwelche Leute, die Personen anbeten, die irgendwie so ein Sonnensymbol mit mehreren Händen im Zentrum als Kopf tragen. Es ist alles sehr surreal und bizarr. Und dann betreten wir so einen kleinen beleuchteten Höhlenraum, so eine Kammer mit einer ganz komischen Konstruktion. Nämlich quasi so eine Scheibe, die so ein bisschen aussieht wie gerade noch auf der Höhlenmalerei der Kopf von diesem anbetungswürdigen Wesen mit vier so Händen, die sich so kreuzförmig an den Zeigefingern berühren. Das ist scheinbar, so wird das von Leon auch identifiziert, der Schlüssel zur Kirche, den wir suchen, aber der lässt sich nicht herausnehmen, denn er wird von mehreren steinernen Händen festgehalten. Und links und rechts neben dieser merkwürdigen Konstruktion sind zwei große Steinhände, fast so groß wie Leon, die in ihren Handflächen zwei Löcher haben, wo offensichtlich irgendetwas reingehört, irgendein Schlüssel-Item, das wir allerdings zu dem Zeitpunkt noch nicht im Inventar haben. Also das ist jetzt quasi da entsteht dann auch auf der Minimap der Hauptmarker und das ist jetzt im Grunde unser nächstes großes Ziel. Wir müssen diese beiden Schlüssel-Items für diese beiden Hände finden. Das ist schon alles sehr... Also ich fand das lore-technisch interessant. Ne? Für meinen Hauptkanal habe ich ja natürlich immer auch bei meinem ersten Playthrough vor allem ein Auge für die Lore gehabt. Und das konnte ich so gar nicht einordnen. Mittlerweile habe ich eine Theorie, da werde ich auch demnächst ein Video dazu machen. Das ist, finde ich, sehr spannend. Aber woher jetzt plötzlich dieses Symbol mit den Händen kommt und warum auch um den Altar überall diese alten, einbalsamierten Köpfe, Totenköpfe sind und so weiter, das war mir alles sehr fremd und echt ein Rätsel. Das gibt's auch im Original so überhaupt nicht.
Überhaupt nicht. Also ne, im Original bleiben die halt wirklich alle sehr, sehr blass. Du erfährst gar nichts über deren Religion. Hier im Remake hast du ja sehr, sehr viele Opferungsaltäre, irgendwelche Symbole, die irgendwo hängen. Das finde ich sehr interessant, wie viel Dichte dieses Volk tatsächlich bekommt, auch wenn es echt verwirrend ist und auch nicht auf alles eingegangen wird. Diese Kopfaffinität, die die haben, liegt ja vor allem daraus, dass diese Ganados halt vor allem aus dem Kopf platzen. Aber das fand ich auch interessant. Ich finde es auch irgendwie interessant, dass mir gar nicht so viel an die Hand gegeben wird. Das macht die nur umso unheimlicher, weil ich die halt eben nicht verstehe. Ne? Deswegen, das finde ich auch wirklich eine der Stärken an diesem Part. Vor allem, du hast jetzt sehr, sehr viel mit Tropfsteinhöhlen. Und das ist tatsächlich auch nicht aus dem Original. Im Original war es eher so bergig, aber nicht so tropfsteinhöhlig. So nicht so mystisch, als ob du hier so alte Katakomben entdeckst.
Das ist auch so ein bisschen, finde ich, vom Environmental Storytelling her so fast schon ein bisschen Dark Soulig. Man hat das Gefühl, man geht hier auf den Spuren von irgendwas, das schon viel älter ist wie all das, was hier gerade eben passiert. Aber man weiß nicht so genau, was eigentlich. Das muss man sich so Fragment für Fragment schön langsam zusammenreimen und irgendwann entsteht dann vielleicht ein Bild draus. Das fand ich schon ganz nett, dass die da wirklich nochmal wirklich eine ganz neue und auch tiefer gehende Ebene eingebaut haben in das Ganze. Finde ich schön.
Ich musste auch an ich musste auch an Scientology denken aus Dead Space, was ja auch irgendwie diese Sekte aus Dead Space, die ja sich mit dem Marker irgendwie vereinen möchte, die auf jeden Fall Necromorphs werden wollen, also quasi die Aliens als nächste Evolutionsstufe ansehen. Und die bleiben ja an sich auch sehr abwesend, weil wir in diesem Spiel halt oft alleine sind. Aber ich finde auch immer, wenn du deren Gebetsschreine entdeckst oder deren Zeichnungen, das finde ich, das macht so, ne, die sind quasi nur durch ihre Symbole anwesend. Das gibt ihnen was sehr, sehr Unheimliches. Auch hieran fühlte ich mich wirklich sehr stark erinnert.
Ja. Genau. Dann können wir diese Höhle über so einen kleinen Seitengang verlassen. Da ist dann nochmal ein kleinerer Altar, auch mit Kerzenschein sehr prominent beleuchtet, dass man ihn ja nicht übersieht, so vom Game Design her. Auch wieder mit ganz viel so bandagierten Totenköpfen sind sie, ja genau. Und da findet man auch nochmal eine Höhlenmalerei, die zeigt den See, auf dem wir gerade eben waren. In der Mitte wird Delago, also so ein Monster, so schemenhaft abgebildet. Und drumherum werden mehrere Xe markieren quasi so ein bisschen unsere Ziele. Und da erhält Leon dann quasi die Information, dass wir die zwei Schlüssel-Items, die wir offensichtlich für diese Hände brauchen, irgendwo an kleinen Höhlengebieten am See finden. Und zufälligerweise stolpern wir dann auch passend gleich über ein neues Motorboot, das da schon für uns bereitsteht. Das ist natürlich sehr praktisch für uns.
Ich bin aber trotzdem, weil du kommst nämlich, bevor du in diesen Höhlenabschnitt kommst, bist du ja auch noch mal im Waldgebiet und da hast du so eine hölzerne Überführung, die halt in die Höhle führt. Und auf dem Boden dessen siehst du halt im Wald diesen blutigen Altar. Und ich könnte schwören, dass es eins zu eins derjenige aus dem Intro ist mit dieser geopferten Frau. Ich weiß auch nicht, warum die mich nicht nachts noch schlafen lässt. Also, aber ich suche die ganze Zeit nach dem, was die Leute meinten, dass auch wirklich was kommentiert wird. Aber diesen Altar habe ich nicht gefunden. Oder bremst mich einfach, dass ich echt auf der falschen Fährte
da,
bin.
Da kommen wir noch hin.
Ach so. Das. Ich will wissen, wo sie ist.
Eins nach dem anderen. Jetzt steigen wir erstmal in unser Boot. Und dann merken wir aber schnell, dass das Gebiet, das wir jetzt erkunden dürfen, sehr viel größer ist als nur diese beiden Punkte, die auf dieser Delago-Karte da eingezeichnet sind, auf dieser Höhlenmalerei, weil es gibt tatsächlich ganz viele Stege, an denen wir landen können und ganz viele kleine Höhlen und so unterirdische Flüsse, die durch so Höhlen durchführen. Also wir haben da wirklich sehr viel Spielraum und Erkundungsspielraum. Das ist eine Passage, die ich ja schon beim ersten Mal ganz gern mochte, aber du ja nicht. Wie war es denn jetzt beim zweiten Mal für dich?
Ich finde immer noch, dass das Original und das Remake gehen halt komplett andere Wege. Ne? Ich glaube, jetzt habe ich mit Distanz einfach mal den Weg des Remakes halt einfach für sich betrachten können. Ich finde, dass das Original einfach weitaus mehr Geschwindigkeit, weitaus mehr Action hat. Ich mag halt nicht unbedingt immer diese ruhigen Parts, aber deswegen langsam beginnt sich in meinem Gehirn zu trennen, dass halt einfach das Remake streng genommen mehr ein neues Resident Evil 4 ist, anstatt ein Remake, also dem Original zu huldigen. Aber das haben wir ja auch schon besprochen, dass das Remake zu viele andere Entscheidungen trifft, um noch ein Remake zu sein. Also einfach so vom Stil her, von der Philosophie der Spiele her. Und vor diesem Hintergrund fand ich jetzt gerade diesen Part irgendwie cool, weil vor allem sich das Boot so schön steuert. Du hast eigentlich keinen Fall, du hast ja keinen Sturz, also du hast ja keinen Kollisionsschaden. Das finde ich irgendwie witzig gemacht. Du kannst über diese Fässer drüber fahren. Das ist auch eine hübsche Gamey-Erfahrung. Und es macht einfach Spaß, da so ein bisschen zu erkunden, ne? Vor allem bei der Stimmung.
Fand ich auch super lustig. Also das ist natürlich, wie du schon sagst, eine sehr gamey Komponente, die so ein bisschen die Immersion brechen könnte, aber mich hat es auch überhaupt nicht gestört, dass man über so gelb markierte Fässer im Wasser fahren kann und dann brechen die auf und man kriegt ein bisschen Geld dafür. Das ist ja fast schon so ein bisschen Fundraiser-mäßig, aber finde ich schön. Also hat mir total gut gefallen. Mein erster Stopp mit dem Boot war bei mir erstmal gleich gegenüber von der Startinsel. Man sieht schon die lila Flamme leuchten, kam man zum Händler. Und zwar zu einer Händlerposition, da waren wir schon in der letzten Folge, bevor wir zur Fischfarm gekommen sind. Also hier entsteht jetzt so ein bisschen Backtracking. Wir können in andere Gebiete auch zurück, in die wir schon mal waren. Und bei dem Händler habe ich erstmal meine ganzen Spinels, die ich für die optionalen Missionen gesammelt hatte, gegen Schätze eingetauscht, die ich ihm dann wiederum für Geld verkauft habe. Das ist irgendwie ein ganz komischer Handelszyklus, den der sich da eingerichtet hat, aber gut. Man kann die Spinels nicht direkt gegen Geld tauschen, aber gegen Schätze, die man ihm dann wieder zurückverkauft. Okay, meinetwegen.
Er ist ja wahrscheinlich einfach Antiquitätenhändler, weißt du, darum gibt ihm das. Und du bringst ihm einfach die vollständigen Sachen, damit er sich nicht auf die Suche danach machen muss.
Möglich.
Ja. Für mich sind halt optionale Missionen halt komplett, also das ist dann wieder zu gamey, da finde ich das mit dem Schiff über Fässer fahren viel, viel organischer, eingewobener, ohne dass mir das Zeit stiehlt. Tatsächlich habe ich aber da die Variante auf jeden Fall eingelöst, dass ich ihm 3 Kobras bringen sollte. Habe ich aber tatsächlich erst gemacht, als ich mit allem hier am See durch war. Deswegen faszinierend, dass du schon zu ihm gefahren bist. Ich habe ihn erstmal ausgelassen.
Ah, okay. Und ich habe dann gleich für das Geld von den Schätzen mein Koffer-Upgrade gekauft, weil ich wusste schon, hier gibt's wahrscheinlich viel zu looten. Ich mache mal ein bisschen Platz und habe dann das übrige Geld noch in mehr Schaden für Pistole und Pumpgun gesteckt. Das kann man immer brauchen. Und dann ging meine Erkundung erst so richtig los. Was waren denn so deine ersten Anlaufspunkte oder die nennenswertesten, die du so erlebt hast? Weil hier an der Stelle, ne, bis jetzt war das Spiel ja sehr linear. Aber hier können ja jetzt unsere Erfahrungen sehr weit auseinandergehen.
Ja, wobei man das jetzt nicht mehr, also ich würde das nicht mit einem Open-World-Spiel vergleichen, wo man wirklich krasse Erfahrungen machen kann. Also du hast ja 2 Haupterfahrungen, also 2 Hauptquests in dem Sinne. Du musst ja diese beiden Köpfe finden für das Rätsel, das wir eben angesprochen haben. Und alles drumherum ist ja wirklich optional, / das darfst du auch übersehen, weil es an sich gar nicht so viel Krasses bringt. Du hast links, hast du auf jeden Fall eine Insel, wenn du weiterfährst. Bevor, also es gibt zwei Hauptstationen, zu denen wir, wie gesagt, hin müssen. Dann gibt es, wie gesagt, viele optionale Nebenorte. Und es gibt so einen Steg, da kannst du halt aussteigen und auch was einsammeln. Und du hast halt Steine, aber du kannst da nichts machen. Und ich frage mich halt immer so, okay, was ist jetzt so die Hauptsache hier zu finden? Das Gleiche ist zum Beispiel, ohne dass ich jetzt alle runterrassle, aber das andere ist zum Beispiel, wir können ja zum Beispiel auch, und das war das Zweite, am Steg aussteigen, wo wir ursprünglich mal waren, wo wir Louis in der Hütte gefunden haben. Und auch das kannst du zwar machen, aber ich habe nicht genau verstanden, warum man das machen kann, weil ich habe dort nichts wirklich Geiles gefunden, außer zwei Gegner, die auf mich gewartet haben.
Guck, genau da, an der Stelle, hättest du dich mehr umschauen müssen, weil genau da findet man zum Beispiel den Opferaltar von der Frau aus dem Intro, von dem du da redest.
Nein, bei welcher Station? Bei der ersten oder der zweiten?
Bei der zweiten, oder bei der Louis-Hütte.
Hey, aber warum konnte man den nicht schon beim ersten Mal finden?
Ja, das ist, also, jetzt setzt ja das Spiel ganz stark auf Backtracking, weil wir haben jetzt zwei Elemente, die wir beim ersten Mal, wenn wir diese Areale besuchen dürfen, noch nicht hatten. Und zwar haben wir den Schlüssel aus dem Bürgermeisterhaus, den haben wir immer noch im Inventar, der ja quasi für die kleine Kirche am Dorfplatz gedacht war, aber auch andere Türen öffnet. Und direkt nach der Höhle, also nachdem wir, bevor wir noch ins Boot steigen, finden wir in so einem kleinen Kästchen einen anderen Schlüssel, mit dem wir jetzt so seltsame Schreine öffnen können, die wir schon öfter im Spiel an verschiedenen Punkten gesehen haben, aber noch nie interagieren konnten. Und in so ein paar kleinen Inseln, die jetzt auch nicht weiter nennenswert sind, findet man dann eben zum Beispiel so Schreine, die man öffnen kann oder Schätze. Es gibt in der Mitte des Sees so ein halb versunkenes Boot. Da findet man unter anderem die Red Nine, also die ich auch gefunden habe. Hab mich da ein bisschen geärgert, weil ich gerade eben noch Geld ins Upgraden meiner Standardpistole gesteckt habe und jetzt kriege ich meine Lieblingspistole geschenkt. Aber der Ärger war dann eben auch nur, war schnell verflogen, weil die Red Nine ist schon cool. Und bei der Louis-Insel, also bei der Sprengfarm aus Kapitel 1, die wir jetzt nachts bei Regen besuchen, können wir jetzt unter anderem eben mit dem Schreinschlüssel einen Schrein öffnen, wenn wir nochmal dahin gehen, wo Louis lag ursprünglich, wo wir den gefunden haben, finden wir ein Tagebuch, das anscheinend Louis aus der Hose gefallen ist, das aber anscheinend seinem Opa gehörte. Das fand ich noch ganz interessant, weil da wird beschrieben, wie Louis Mutter bei der Geburt verstorben ist und dass Louis tatsächlich mit seinem Opa in genau dem Haus als Kind aufgewachsen ist, in dem wir ihn dann gefangen finden. Und dass er eben ein sehr kluger und lebhafter Junge war, der auch gerne auf die Jagd gegangen ist, weil er Abenteuer geliebt hat und er war ein Riesenfan von Don Quixote und so weiter, hatte eine glückliche Kindheit, ein hochbegabtes, unterfordertes Kind in diesem langweiligen Dorf. Und dann wurde sein Opa von einem wilden Wolf gebissen, bei dem er sich sicher war, dass er ihn in den Kopf geschossen hat, aber der Wolf hat nicht reagiert auf den Schuss. Und dann beschreibt der Opa, wie er Halluzinationen kriegt und die Kontrolle über seinen Körper verliert. Und er macht sich Sorgen und er hofft, dass Louis auch ohne ihn oder wenn was Schlimmes passiert, klarkommt. Und wir als Lesende wissen natürlich sofort, da hat sich wohl ganz früh in der Geschichte des Dorfs, bevor diese ganze Les Plagger-Geschichte losging, zufällig Louis' Opa schon mit so einem Plagger infiziert, als er noch ein kleines Kind war. Und das gibt so ein bisschen mehr Hintergrund zu dieser Figur, die wir ja schon so ein bisschen kennengelernt haben. Erzählt uns ein bisschen was über die Lore dieses Dorfes und wie das Leben früher war.
Verliert sich gerade ein bisschen in der Lore.
Ja, das ist halt dieses eine Dokument, das wir da finden einfach. Und das fand ich schon ziemlich cool, ziemlich nett gemacht. Daneben liegt dann noch so ein Erbstück, so ein Familienring von ihm, den ich dann gleich noch verscherbelt habe natürlich. Ja. Was wolltest du sagen?
Du wolltest mir eigentlich erzählen, wo der Opferaltar ist.
Genau.
Du Fiesling.
Das ist jetzt der nächste Punkt, weil mit dem Schlüssel aus dem Bürgermeisterhaus können wir jetzt quasi nochmal eine Tür öffnen, die wir vorher noch nicht öffnen konnten. So ein bisschen weiter hinten. Wenn man dieser Leiter, wo man auf dieses Podest hochklettert, wo beim ersten Mal besuchen so eine Frau mit Sprengstoff steht, wenn man da vorbeigeht, findet man diese Tür. Die kann man jetzt aufschließen und da findet man anscheinend einen Raum, der war offensichtlich früher ein Folterraum, also da, Quatsch, der war früher ein Lagerraum, da sind doch so Regale mit alten Vorräten, jetzt wurde der aber zu einem Folterraum umfunktioniert. Wir finden da eine Leiche von einer jungen Frau, die gefesselt ist, und wenn wir eine Leiter hochklettern, kommen wir in einen kleinen Waldabschnitt, und da ist dann eben genau diese blonde Frau, diese Ashley-Doppelgängerin aus dem Intro, die da liegt. Das hat nicht wirklich nochmal irgendeine Bewandtnis, also das, ne, wird auch nicht großartig kommentiert jetzt von Lee, und wir können auch nicht interagieren mit der Frau. Wir finden da oben noch ein paar kleine Schätze und sowas, aber mehr ist da eigentlich nicht los. Es ist nur noch mal so ein bisschen nur der Backcall zum Intro quasi. Mehr aber nicht. Das ist jetzt keine großartige Stelle.
Dann danke ich dir dafür, dann muss ich da nicht hin, aber dann habe ich alles, habe ich mich auf das Relevante konzentriert. Ist ja schade, wenn das gar nichts bringt, das ist halt, weil wirklich so reiner kleiner Fanservice ist. Faszinierend das mit der Red Nine, faszinierend das mit Louis Vergangenheit, den sie ja auch komplett umgeschrieben haben, der im Original ja in Kopf war, aber tatsächlich hier auch aufgewachsen ist, was das Ganze so ein bisschen weniger random macht wie im Original. Ja, ich bin ein Cop und ich bin hier auch gestrandet. Weil ich hatte auch immer im Original das Gefühl, dass er viel, viel mehr mit dem Ort eigentlich zu tun haben müsste. Hast du die Hühnerinsel entdeckt, die auch komplett random ist?
Ja, die habe ich auch entdeckt, natürlich. Die finde ich auch sehr großartig. Willst du die erklären?
Die ist ja komplett random. Also du fährst dahin, du sammelst die Sachen ein und alle Hühner zu erschießen, bringt ja gar nichts. Die laufen da rum und die spawnen ja auch gar nichts.
Nein, du darfst ja auch Hühner nicht erschießen in dem Spiel. Wo kommen wir denn da
hin? Aber warum darf ich alles andere erschießen? Also Raben, Ratten, ich soll alles erschießen, nur Hühner nicht.
Ja, weil Hühner Eier legen. Die meisten Ratten muss man ja auch nicht umbringen. Nur die, die der Händler aus irgendeinem Grund persönlich auserwählt hat, dass die sterben müssen. Die Raben droppen ja wenigstens Loot. Aber die Hühner, die droppen nur Loot, wenn sie leben. Das ist der Unterschied, im Gegensatz zu Raben.
Ah, okay, aber droppen die dadurch, dass die rumlaufen? Oder muss ich die irgendwie erschrecken? Weil ich habe zwar Eier eingesammelt, aber hätten die noch weitere Eier für mich produzieren können?
Im Original war es ja, glaube ich, wirklich so, dass man die erschrecken musste, damit die Eier legen, wenn mich nicht alles täuscht. Ich hatte zumindest das Gefühl, das begünstigt das. Vielleicht, ne, habe ich mir dann Mythos einfallen lassen, ich weiß es nicht. Aber im Remake habe ich das mal getestet, weil ich nach Möglichkeiten gesucht habe, wie man unendlich Geld farmen kann oder so. Und auf der Hühnerinsel legen die tatsächlich so alle 1 bis 2 Minuten Eier, wenn man einfach nur dasteht und die in Ruhe lässt. Also wenn man dringend ein bisschen Kleingeld oder dringend Heilung braucht, kann man einfach ein bisschen auf der Hühnerinsel stehen bleiben und denen zugucken, wie sie rumgackern und Eier legen.
Ich bin ein echt super Ashley-Retter. Ich bin kein guter Tourist, aber das ist okay für mich. Aber die habe ich, dass ich beim ersten Playthrough habe ich die gar nicht entdeckt. Mhm. Genau. Und ansonsten?
Genau, man findet ja dann noch ein goldenes Hühnerei. Davon gibt's ja im ganzen Spiel nur 2 Stück, glaube ich. Ich habe zumindest nur 2 gefunden. Und hier finden wir 1 der beiden. Ich weiß gar nicht, soll ich das? Doch, ich verrate das jetzt schon. Weißt du eigentlich?
Ja, ich weiß.
Die besondere Bewandtnis von goldenen Eiern. Weil in dem Fall gibt's ja rein zufällig in der Nähe die Quest vom Händler, dass der ein goldenes Hühnerei haben will, das man ihm verkauft. Dann kann man es ihm verkaufen. Das ist auch relativ viel wert. Ich glaube 10.000 Pesetas und man kriegt noch ein paar Spinellis für die Mission. Also das lohnt sich. Man kann das aber auch mitnehmen und damit einen späteren Boss im Spiel fast instant töten. Aber da kommen wir irgendwann mal dazu vielleicht. Genau, das ist so ein Easter Egg, das man erst sehr spät, oder was heißt erst sehr spät, aber viele Tage nach Release erst entdeckt hat. Wie die Leute auf sowas überhaupt kommen
immer, ne? Ich verstehe es auch nicht. Also ob es da ein Forschungsteam gibt, alles mögliche Blödsinnige auszuprobieren tatsächlich. Also, na gut, es ist halt diese Schwarmintelligenz. Genau. Ne? Hast du dein Ei aufgegessen oder hast du es noch bei dir?
Ich habe es dem Händler verkauft.
Ich musste es essen.
Weißt du, hast das goldene Ei gegessen?
Ja, der Troll später, auf jeden.
Wow, okay, krass. Na gut, okay, so kann man es auch machen. Ja, genau, Hühnerinsel, was gibt's? Man kann dann auch noch zurück zur Fischfarm, bei der wir ja schon tagsüber waren. Da kann man aber nur ein paar Schlangen und Fische noch mal farmen, wenn man will. Ansonsten ist da nix. In der letzten Folge haben wir noch erzählt, dass da so ein Schieberätsel war, mit dem wir noch nicht interagieren konnten. Jetzt bei dieser freien Erkundung kann man die fehlenden Schiebeteile für dieses Rätsel finden. Dann kann man das Schieberätsel auch noch lösen, wenn man will. Das ist auch so ein bisschen so eine Anspielung ans Original, nur dass es jetzt ganz anders funktioniert. Irgendwie, wenn man eine Scheibe bewegt, bewegen sich irgendwie 2 weitere Mosaike, man kann immer nur 3 gleichzeitig drehen und so muss man irgendwie ein Bild erzeugen. Fand ich ganz komisch, habe ich aus komplettem Zufall zum Glück sehr schnell geschafft, sonst wäre ich dran verzweifelt wahrscheinlich. Aber
was war da nochmal drin? Weil ich habe es im ersten Playthrough auch gemacht, aber im zweiten habe ich es jetzt liegen lassen.
Ah ja, genau, was kriegt man denn eigentlich? Das habe ich mir nicht mal aufgeschrieben. Es kann nichts.
Es müsste nicht mal wichtig sein, nee, ne?
Es ist wahrscheinlich nur irgendein random Schatz, sonst hätte ich mir eine Notiz gemacht. Weiß ich nicht mehr. Aber ja, genau, die Sprengfarm hatten wir schon und ansonsten.
Genau, wie gesagt, du hast noch diesen einen Steg weit, ganz weit links, wo du aussteigen kannst. Da ist auch, glaube ich, eine Hütte, aber sonst kannst du da gar nichts machen. Das hat mich ein bisschen enttäuscht. Die ist ja halt ziemlich random. Da kannst du auf Steine, also auf Granitblöcke hochklettern und dann stehst du da oben. Oder willst du mir erzählen, ich habe schon wieder irgendwas verpasst?
Ja, aber nur eine Kleinigkeit. Da ist nämlich so ein kleiner Schrein. Also diese seltsamen Schreine, die wir jetzt mit dem neuen
Schreinschlüssel öffnen.
Genau, das ist alles. Es gibt so kleine so Dinger. Ja, genau, aber was ich ganz vergessen habe, ne? Es gibt doch noch eine wichtige Sache, wenn man von diesem Opferaltar aus dem Intro zurückkommt, nämlich, dann kommt nämlich eine kurze Cutscene, in der ein Wolf aus dem Gebüsch auf uns zukommt und aus seinem Rücken platzt so ein plaggermäßiger Skorpionstachel. Ganz ähnlich wie diese neuen Plagger-Kopfmutationen, die wir vorher schon kennengelernt haben, aber jetzt eben so. Es wird so dargestellt, als wäre die Wirbelsäule des Wolfes irgendwie so aus seinem Körper geplatzt und der Schwanz ist jetzt quasi wie so ein Skorpionstachel. Ein Gegner, den wir hier optional quasi zum ersten Mal treffen können. Ansonsten treffen wir ihn später jetzt dann gleich zum ersten Mal.
Ich bin nämlich irritiert, weil hast du die Sequenz dann zweimal gehabt? Weil ich hatte diesen Gegner halt bei der Kirche. Jetzt hast du ihn da schon. Kriegst du dann noch eine Sequenz oder wie läuft das ab?
Der Gegner kommt aber ohne Sequenz. Das fand ich ganz nett. Also bei der Kirche trifft man den dann wieder, also den gleichen Gegner, aber da es nicht der erste ist, ohne Sequenz, dann springt er einfach nur ins Bild.
Ashley retten wichtiger als Sequenz.
Ja, ansonsten habe ich auf dem See noch einen Riesenfisch geangelt, weil auch den wollte der Händler unbedingt. Und dann gibt's natürlich die beiden wichtigen Story-Elemente für das Spiel. Also die beiden Gründe, warum man wirklich über den See fahren muss. Ne, alles, über was wir jetzt geredet haben, ist komplett optional. Man kann sich da die Taschen ordentlich voll machen mit Schätzen und Klimbims und so. Aber es gibt so eine kleine Höhle, das ist wirklich nur so ein ganz kleines Höhlchen mit einem Steg und so einem kleinen Holzgebäude. Da muss man dann quasi von den Wänden so gelbe Markierungen ablesen und die ergeben nur Formen, also die richtigen Formen, wenn man die aus dem richtigen Winkel betrachtet, weil eben zum Beispiel ein Teil dieses Symbols auf einem Holzbalken ist, der ziemlich weit vorne steht und der andere Teil ist an die Höhlenwand gezeichnet und nur aus der richtigen Perspektive ergeben die beiden Symbole miteinander das richtige Symbol, das man dann für so ein Schalterrätsel braucht. Das so ein bisschen eine Anspielung an das Schalterrätsel vom Friedhof aus dem Original ist. Nur, dass man jetzt die Knöpfe direkt drücken kann. Früher konnte man ja immer nur jeden dritten oder vierten Knopf drücken, der Reihe nach. Das war auch ganz eine komische Konstruktion. Das haben sie jetzt ein bisschen umgebaut. Aber ja, fand ich trotzdem schön. Weißt, das ist immer so ein bisschen dieses Nostalgische, so, ach guck, diese Schalter haben sie auch wieder im Spiel. So ein ganz billiger Trick, so nostalgische Energie abzuschöpfen bei mir.
Habe ich gar nicht so wiedererkannt, also faszinierend, weil das ja ganz andere Symbole waren, auf dem Friedhof zum Beispiel. Was ich bei dem Rätsel schwierig finde, die Symbole sehen ja fast alle gleich aus. Ne? Schlange kannst du dir noch merken, aber dann hast du ja solche kreisförmigen Sichelkonstruktionen, dann so Konstruktionen, die wie Sanduhren aussehen oder wie so ägyptische Reliquien. Und ich jedes Mal, wenn ich dieses Level spiele, fange ich immer an, vor mir hin zu murmeln. Sandglas, Sichel, Kreissymbol. Und das Problem ist, immer wenn ich dann vor meinem Eingabefeld stehe, versuche ich dann aus meinen eigenen Worten schlau zu werden und muss meistens wahrscheinlich wieder hinlaufen.
Ja, das kenne ich auch. Mittlerweile kenne ich die ja schon auswendig, aber ich habe ja eben auch mal die Videos zu meinem ersten Playthrough vor dem Podcast nochmal geguckt, um mir alles ins Gedächtnis zu rufen. Und viermal muss ich nochmal losgehen und nachgucken, wie gleich nochmal dieses obere Symbol aussieht, weil ich es mir einfach nicht merken konnte. Und ich habe auch genau das gemacht, was du gemacht hast. Ich habe auch Worte erfunden. Ich habe den Bogen und den Wombo-Bogen und
der Wombo-Bogen.
Ja. Ja, aber es gibt ein Ding, das sieht so ein bisschen aus wie ein Bogen, nur dass die Sehne wie ein kleines B oder sowas aussieht. Und dann gibt's ein da hat die Sehne plötzlich so einen riesen Berg in der Mitte. Und das ist der Wombo-Bogen. Logisch.
Ah, es ist halt so lustig, wenn meine Partnerin Akazia halt durch den Raum läuft, ne, und dann merkt, was ich mache. Und sie so, nee, das sieht komplett anders aus. Und dann habe ich noch ihre Hinweise, mit der, aus denen ich dann ebenfalls nicht schlau werde. Ich muss sagen, das fand ich tatsächlich in der Hütte, das fand ich sogar noch am einfachsten, weil das, was darauf folgt, ist ja auch noch mit Gegnern verbunden. Und das ist noch mal deutlich schwieriger, weil es dir auch perspektivisch noch mal viel mehr abverlangt. Vor allem, wenn da irgendwelche Kreissymbole auftauchen, das ist echt schwierig auseinanderzuhalten, weil das wirklich alles gleich aussieht. Und die sich ja nicht mal wirklich Mühe geben, wenn sie das an irgendwelche Höhlenwände malen. Das ist ja echt schludrig gezeichnet.
Ich finde es auch nicht leicht. Ein ganz einfacher Trick, an den ich aber damals gar nicht gedacht habe, ist, dass man sich einfach nur zwei Symbole merkt, weil per Ausschlussverfahren kann man das dritte dann sehr leicht rausfinden. Aber gut. Die Höhle fand ich aber auch dann krass, ne? Diese zweite Höhle, die ist ja auch wieder so wie so ein Dungeon aufgebaut, so eine typische Resident Evil 4 Remake Arena. Wir müssen rein, was holen und wieder raus. Und da ist es komplett dunkel, wir haben nur den Taschenlampenkegel und da sind wirklich so viele Gegner, die jetzt eben zum ersten Mal auch gefühlt jeder zweite eine Tentakel aus dem Kopf sprießen, wenn man sie beschädigt hat. Dann werfen Leute Molotow-Cocktails, Dynamitstangen, das war schon ganz schönes Adrenalin da in der Dunkelheit mit unter den ständigen Explosionen gegen diese Viecher zu kämpfen. Das war eine coole Passage. Und nebenbei noch irgendwie Symbole merken, die irgendwo an der Wand kleben, damit man dann später das Schlüssel-Item rausholen kann. Das ist schon ziemlich fies hier.
Diese Passage rettet für mich auch, also beziehungsweise heißt rettet, sie macht ihn halt gleichwertig zum Original, weil wenn die Action-Passage auch nicht drin gewesen wäre, wir hätten hier echt nur optionale Sachen erkunden und ein paar Rätsel lösen, das hätte ich ein bisschen lame gefunden, deswegen bin ich sehr, sehr dankbar für diese Passage, auch wenn es halt komplett anders ist als im Original, ne? Aber du hast vor allem auch immer Gegner, die spawnen. Du hast immer diese verwinkelten Gänge. Du hast ja Gegner, die Molotow-Cocktails würfen, sprengen Körper. Wirklich in jedem zweiten, wie in den Ü-Eis, ne? In jedem siebten oder quasi in jedem zweiten, kann halt so eine zweite Mutation drin sein. Und das ist ja je nachdem, wie du gerade stehst, ist es manchmal ziemlich ungünstig, wenn dich diese Viecher auch noch einkesseln. Vor allem, wenn du brennst, darfst du irgendwie manchmal, du darfst nicht in den Koffer rein, kann sein, ich falsch liege, aber wenn du brennst, ist es halt echt, also brennst und eine Explosion abbekommst, ist schon echt scheiße. Mag ich die Passage. Macht echt Spaß. Wie gesagt, ist natürlich dadurch, dass sie so schludrig zeichnen, musst du da echt mehrmals rumlaufen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass auch nach einer Zeit immer wieder neue Gegner kommen.
Kann schon sein. Das macht zumindest das Remake jetzt öfter. Ich finde es ja auch ganz interessant, weil du hast ja schon gesagt, das Scharfschützengewehr ist da sehr effektiv gegen diese Tentakel, also alles, was irgendwie mit Schwachstellen zu tun hat und die Plagger gehören da dazu, dann macht ja das Scharfschützengewehr Bonusschaden. Wir als alte Veteranen wissen natürlich auch, dass man mit Blendgranaten super effektiv gegen diese Plagger kämpfen kann, weil das sind One-Hit-Kills, insofern kann man sich da immer gut helfen, wenn da mal mehrere Köpfe gleichzeitig platzen und die Viecher rauskommen. Aber das glaube ich schon auch, wenn man wirklich keine Ahnung von diesen ganzen Mechaniken hat und diese ganzen Tricks nicht kennt, dann sind die nochmal doppelt und dreifach gefährlich. Und dann ist das auf Veteranen schon eine coole Stelle. Doch, die mag ich grundsätzlich gerne. Bin da jetzt auch relativ gut durchgekommen. Die beiden Schlüssel-Items, die man dann kriegt, sind übrigens so Köpfe. Also das sind so Steinstatuen, die sehen aus wie gefesselte Figuren, so gekrümmte gefesselte Figuren, die irgendwie so Teufelsfratzen als Gesichter haben mit Hörnern. Und die heißen der Ketzer und der Frevler oder irgendwie so. Und man entfernt dann die Köpfe von diesen Statuen und die sind hohl und dann kommt auch so Blut aus denen raus, ganz theatralisch alles und wieder ganz stark auf diese Köpfungstradition, die scheinbar tief verwurzelt ist in diesem Gebiet und bei dieser Religion.
Und ich fand den Effekt so cheesy.
Und dann können wir zurückfahren zu der ersten Insel, an der wir das Boot gefunden haben, die beiden Köpfe auf die Hände setzen und wir kriegen den Schlüssel für die Kirche. Und
Ich möchte noch anmerken, es ist sogar möglich, da wir auf dem Boot ja immer noch unendlich, wie sagt man?
Speere,
Harpune. Speere, Harpune werfen können. Damit kannst du tatsächlich auf dem Rückweg, wenn du diesen zweiten Kopf geholt hast, kannst du tatsächlich auch Gegner abwerfen. Das ist sehr lustig. Es fühlt sich irgendwie geil an. Aber ansonsten, ich hätte auch gern den Part nur komplett mit Harpunen gelöst. Aber wollte ich nur noch anmerken.
Habe ich in meinen späteren Playthroughs auch gemacht. Die sind ja auch super mächtig, ne? Ich glaube, die sind immer One-Hit-Kills, diese Harpunen. Man kann nur wenige Gegner leider vom Ufer aus wirklich effektiv bewerfen.
Aber ja, die
kann
man da haben die architektonisch drauf geachtet, dass das schön genau. So umzäunt ist. Ne?
Aber Gemeinheit. Die explodieren dafür umso befriedigender. Also diese Harpunen, da kann man die Pumpgun einpacken dagegen. Die sind der Hammer. Finde ich auch sehr schön. Ja, genau. Gut, dann gehen wir zurück zum Händler wieder, an diesem Knotenpunkt, an dem wir schon öfter waren. Dort habe ich jetzt, du wahrscheinlich nicht so, ne, weil ich habe ja wirklich die Schatzkarte vom Händler noch gekauft, irgendwann schon im Vorfeld, und habe ja alles fein säuberlich abgegrast, alles mitgenommen, wirklich ich habe jede Leiche nochmal an den Füßen gepackt und ausgeschüttelt, dass auch wirklich die letzten Peseten aus den Kutten fallen, und konnte da ordentlich einkaufen. Das hat mir schon auch ein bisschen Sicherheit gegeben, weil mein erster Playthrough auf Veteran, das war schon gar nicht ohne in manchen Passagen. Und da konnte ich mir jetzt für die Spinels in diesem Bonus-Shop das Zubehör für die TMP kaufen, für die Maschinenpistole. So ein, ich weiß nicht, Stock heißt es im Englischen, so ein Ding hinten, damit es stabiler wird, das Ganze. Ich habe sehr viel Ahnung von Waffen.
Hast du ja.
Und habe dann meine neue Pistole, die Red 9. Genauso wie die TMP und die Pumpgun auf maximal Schaden upgraden können. Also das Maximum, was zu der Stelle möglich ist. Und hatte zusätzlich noch ganz viel Hühnereier als Heil-Items dabei. Also ich fühlte mich echt gut vorbereitet auf das, was jetzt kommt. Also ich habe mir schon gedacht, was jetzt kommt. Und ich wurde auch nicht enttäuscht vom Spiel.
Wie gesagt, ich war nur einmal beim Händler tatsächlich da. Ich speichere tatsächlich auch nicht mehr. Ich speichere nur noch am Anfang von dem Level. Und es sind ja auch echt faire Save Points gesetzt. Ich hatte Cobras dabei gehabt. Deswegen konnte ich mir ein viereckiges Juwel holen über Spinels. Konnte das halt einsetzen. Und da ich ja diesen Playthrough auf den Bolzenwerfer komplett verzichte, weil ich den einfach nur leider extrem schwach finde, konnte ich halt das Geld in Pistolen-Upgrade setzen, Pumpgun-Upgrade, auch wenn ich die gar nicht mal so gut finde, Scharfschützen-Upgrade und meine geliebte TMP. Und ich habe mein Messer weiter ausgebaut. Ich mag den Nahkampf hier tatsächlich auch in dem Spiel. Aber ja, ich war auch mit Eiern und vor allem einem goldenen Ei gut ausgestattet für das, was jetzt kommt.
Denn dann geht man ja den Weg, den man gekommen ist, zurück. Da findet man nochmal so einen optionalen Schrein mit einem optionalen Schatz nebenbei. Und auf dem Weg zur Kirche, na, wir haben ja in der letzten Folge schon beschrieben, dass schon vom Weg, also auf dem Weg von der Kirche zum Hafen mit dem Händler, so rum stimmt's, eine ganz offensichtliche Boss-Arena auf uns gewartet hat, die wir durchqueren durften. Und nun betreten wir diese Arena und dann wird auch eine Cutscene ausgelöst und wir sehen einen Mann mit einer roten Kutte und einem Ziegenschädelhut, der irgendwelche Gebete spricht mit einem Stab, mit einer roten Laterne dran, und dann bricht plötzlich ein riesiger, im Grunde ein Höhlentroll, ein riesiger humanoides Monster bricht aus so einer großen Doppeltür und betritt die Arena, der El-Gigante, den man ja schon von damals kennt. Und der Kampf, den fand ich ganz cool, er hat mich aber sehr verwundert, kann ich schon mal sagen, weil ich hätte nicht gedacht, dass der im Grunde fast genauso läuft wie im Original.
Da wurde halt inszenierungstechnisch halt sehr, sehr viel gemacht, ne? Und ich finde, jetzt sieht er definitiv aus wie aus Herr der Ringe. Also andere Trolle werden noch, also andere El-Gigante werden noch viel mehr wie aus Herr der Ringe aussehen. Aber während er ja im Original wirklich so richtig dümmlich aussah, finde ich, sieht er jetzt wirklich so, wirklich. Der sieht wirklich krass aus, finde ich. Vor allem auch, weil das irgendwie regnerig ist, weil es sehr schmutzig ist. Also ich finde die Grafik sehr, sehr, sehr beeindruckend. Vor allem, weil die Sequenz halt flüssig in den Kampf halt übergeht. Und das finde ich ein cooles Element, weil das immer so mir die Panik auslöst. Okay, es gibt keinen Ladebildschirm dazwischen, du hast jetzt gefälligst zu kämpfen.
Ich hätte da im Vorfeld wirklich genauso wie beim bei Delago, bei dem großen Molch schon, gedacht, dass die den Kampf vielleicht ein bisschen aufblähen, dass die dem mehr Fähigkeiten geben, mehr Möglichkeiten, wie er mit der Umwelt interagieren kann, weil wir halt doch jetzt ganz neue technische Möglichkeiten haben, eine bessere KI und so weiter. Und ich würde nicht sagen, dass ich enttäuscht war, Aber es hat mich gewundert, dass sie den Kampffilm dann doch auch wirklich von den Möglichkeiten des El Gigante ja sehr traditionell gehalten haben. Im Endeffekt steht man die meiste Zeit halt vor ihm und schießt auf seinen Kopf mit allem, was man hat, so lange, bis er dann zusammenbricht. Und dann erscheint dieser kleine Tentakelwurm, dieser Plagger auf seinem Rücken. Das ist dann seine Schwachstelle, die man dann am besten ins Ziel nehmen sollte. Und sein Repertoire ist halt dann, dass er auf einen zuspringt oder rennt oder er reißt auch mal Teile von den beiden Hütten, die da stehen, raus und wirft die auf einem. Aber das sind alles Elemente, die kannte man tatsächlich schon aus dem Original. Die haben dem jetzt nicht wirklich was hinzugefügt. Natürlich ist es bombastischer inszeniert, aber es ist im Kern der gute alte El Gigante, den ich schon, bevor ich ins Remake kam, gefühlt 100-mal besiegt und bekämpft habe. Der hatte jetzt nicht irgendwelche, also der hatte jetzt keine Überraschungen für mich bereit, die mich irgendwie gewundert haben.
Ich fand ihn auch tatsächlich eher schwach. Also es sind viele, also du hattest ja erzählt, dass drei Teams für die drei Gebiete von Resident Evil 4 Remake verantwortlich waren. Ich finde, was sie atmosphärisch und leveltechnisch rausgeholt haben, finde ich sehr interessant. Die Bossgegner haben sie echt nicht drauf. Also die sind, finde ich, allesamt sehr originalgetreu, aber damit leider schwächer, weil sie einfach nur grafische Upgrades sind. Da wurde spieltechnisch nichts gemacht, ne? Also Leon ist halt erweitert worden, aber diese Gegner sind nicht erweitert worden. Der El-Gigante sieht geil aus. Diese Effekte, wenn er diese Häuser abreißt, das sieht halt viel cooler aus. Im Original hat er die einfach nur kurz klein zertreten. Ich finde auch vor allem, ich finde den irgendwie schwerer lesbarer als im Original, weil manche Attacken von denen kannst du nicht ausweichen. Da kriegst du sie halt immer drüber. Vielleicht hast du da Tipps, keine Ahnung. Und das Highlight für mich ist hier tatsächlich ja das wie heißt er? Drewy? Wie heißt der Wolf?
Hui.
Community.
Hui. Der
Hui. Hui. Der kommt halt vor und der ist halt mega cool. Und es gibt ja sogar tatsächlich, dass er den Troll einmal von, also dass er in den Berg reinrennen lässt, dass er halt sich selber überschüttet. Das sind so coole Sachen. Das ist gameplay-technisch nicht wirklich cool. Also der ist auch sehr langweilig, dieser Kampf, finde ich. Reiner Bullet-Sponge.
Ja, im Gegensatz zu El Gigante hat der Hund eben schon Upgrades bekommen, finde ich. Der wird ja schon ganz anders eingeführt, ne? Da zucken jetzt hinter ihm die Blitze, wenn er die Arena betrifft. Der heult im Dunkeln, Blitze zucken durch die Luft. Er beißt den El-Gigante in seinen Knöchel und lässt ihn gegen die Wand laufen und so weiter. Der ist sehr viel mächtiger geworden. Ich habe wirklich hier auch das Gefühl, Leon ist mächtiger geworden, der Hund ist mächtiger geworden, nur der arme El-Gigante, der ist immer noch der gleiche wie vor 20 Jahren. Der hat keine Chance.
Ich bring mich auf die Sprünge. Den haben sie im Original auch eigentlich viel, viel öfter eingesetzt, oder? Also ich könnte mich schwören, dass man dreimal gegen ihn kämpfen musste. Ich weiß nur von zwei Kämpfen. Und ich weiß auch, dass der zweite Kampf auch im Remake vorkommt, der auch sehr viel, viel bombastischer ist.
Die haben,
aber aus dem sie auch, glaube ich, nicht viel gemacht haben.
Im Remake haben die einen optionalen El-Gigante-Kampf gestrichen. Ja, genau.
Es gibt einen weniger. Genau. Gut, dass sie den gestrichen haben. Danke.
Nein, ich hätte den auch gern gehabt, aber gut, egal.
Wieso, der Kampf ist so langweilig, das hast du ja selber gerade gesagt.
Ja, ich finde den schön, ich finde den nicht langweilig, das macht schon Spaß, gegen die zu kämpfen. Ich finde nur, dass die da hätten viel mehr draus machen können.
Ja, definitiv, deswegen bin ich froh, dass sie den ja erspart haben.
Ja, letztendlich geht der dann eben immer wieder in die Knie und man kann dann auf seinen Rücken springen und mit dem Messer direkt seinen Wurm attackieren oder optional daneben stehen bleiben und einfach mit seinen Waffen reinschießen. Das geht alles. Und ich habe den dann tatsächlich auch wirklich relativ easy bei meinem ersten Versuch geschafft. Zweimal hat er mich erwischt. Zweimal musste ich mich heilen und war wirklich kurz vorm Tod. Ich hatte aber schon allein wegen den Eiern genug Heil-Items und meine Waffen waren, wie gesagt, das Stärkste, was sie aktuell sein konnten. Gemeinsam mit dem Hund habe ich den wirklich ganz schön in die Mangel genommen. Also der hatte nicht viel Chancen gegen mich.
Same bei mir. Also auch erster Versuch. Also erster Versuch auf dem normalen Schwierigkeitsgrad, erster Versuch bei Veteran. Auch wenn ich alle Eier essen musste, unter anderem auch das Goldene. Aber wie gesagt, ich bin ja sehr zielfokussiert. Könnte man so sagen.
Das goldene Ei essen, das tut mir in meinem Looter-Herz weh. Aber gut.
Soll ich dir was sagen? Ich habe damals als 9-jähriger Bub, weil ich nicht wusste, was ein Meisterball ist, habe ich mir gedacht, das ist einfach ein ganz normaler Ball und ich hatte keine anderen Bälle und habe damit ein Level 5 Zubat im Gras gefangen.
Das ist ziemlich nice.
Es gibt sogar eine interessante Kolumne zu bei Spieletipps, könnt ihr mal gerne raussuchen oder ich schicke sie euch in der Beschreibung.
Ich hab tatsächlich meinen Meisterball auch unter Anführungsstrichen verschwendet, aber wenigstens für Arktos, eins von den drei Legendären. Beim Mewtwo habe ich es dann aber sehr bereut trotzdem.
kriegst du ja trotzdem mit Hyperball, wenn du viele dabei hast.
Das war aber so hart. Ich kann mich noch genau erinnern. Oh. Ich habe vor dem YouTube gespeichert und habe den, glaube ich, gefühlt 100-mal gemacht. Immer wieder einschläfern, Hypnose, verwirren, alles, damit ich das rauszögere und meine 100 Hyperbälle auf ihn werfen kann. Aber irgendwann hat es geklappt und umso cooler war es. So, dass ich mich heute noch erinnern kann. Guck.
Lass ein Let's Dive into Pokémon machen. Ja.
Boah, das wäre richtig, wenn ich meinen ersten Pokémon-Playthrough irgendwo als Video hätte, das wäre richtig cool. Würde ich mir gerne anschauen, wie ich mich da angestellt habe und ob da aus dem Videomaterial so ein bisschen die Magie, die ich damals verspürt habe, noch rekonstruierbar ist. Das würde mich interessieren.
Nostalgie ist so eine wertvolle Ressource, ne? Das ist wertvoller als alles, was du beim Händler kriegen oder verkaufen kannst, ja. Ja, aber wir haben den Gigante geschafft und das finde ich noch irgendwie schön. Dewey bekommt dann noch dass der quasi so auf einem Stein einfach so liegt und in so einer Angeberpose ist. Und ich finde, Dewey hat in diesem Kampf weitaus mehr geleistet als wir. Deswegen cool. Schade, dass der nicht weiterhin vorkommt.
Ja, ne? Hätte ich mir nämlich auch gedacht. So wie ich dachte, also im Vorfeld habe ich halt so ein bisschen geträumt, was die alles machen könnten. Und ich habe mir gedacht, okay, aus so riesigen, humanoiden, trollartigen Gegnern könnte man mit moderner Technik und modernen KI und Inszenierungsmöglichkeiten so bombastische Kämpfe machen, bin ich sehr gespannt drauf. Und dann war der relativ langweilig im Grunde. Also wie gesagt, ne, macht mir Spaß der Kampf, aber ist halt genau wie im Original, wo er mir auch schon Spaß gemacht hat.
Ist langweilig, aber macht Spaß. Das finde ich immer noch so ein Rätsel, das ich nicht lösen kann. Ja, aber du hättest Yui ja zumindest so God of War mäßig, genau, dass er wie Atreus quasi eingesetzt werden kann, aber das haben sie halt nicht gemacht.
Und das hätte ich eben auch erwartet, dass vielleicht Yui ein bisschen für ein gewisses Areal, ne, so ein Begleiter auch wird, der dann auch Gegner anfallen kann. Hätte ich schön gefunden, hätten die durchaus machen können. Aber gut, die sind halt im Dorf wirklich sehr original getreu geblieben und das will ich ihnen auch nicht vorwerfen. Nee, ich meine damit immer nur langweilig im Sinne von, was hätte man machen können, aber halt immer noch genauso gut wie im Original, also passt schon. Whatever. Das ist halt eine Designentscheidung gewesen, dass man den nicht verändert. Aber gut, Gigant ist tot. Wir können noch die Hütten ein bisschen looten. Der droppt dann auch natürlich wie jeder anständige Boss einen ordentlichen Batzen Schatzgeld oder was auch immer. Und dann können wir den Weg zurückgehen, relativ ohne weitere Unterbrechungen zur Kirche. Auf dem Weg kommt dann eben noch dieser zweite, beziehungsweise bei dir wahrscheinlich erste Skorpionhund um die Ecke. War ja bei mir schon ein alter Hut. Den ersten habe ich schon mit einer Blendgranate weggebombt. Der zweite hat jetzt noch die restlichen Schrotflintenkugeln abbekommen, die ich von Gigante noch übrig hatte. Dann war der auch ziemlich schnell besiegt.
Wie bei mir. Was ich jetzt sehr lustig finde, ne? Ich habe den gesehen und dachte mir so, haha, ich trick's dich aus. Ich gehe jetzt durch die Krypta nach drinnen in die Kirche und aus dem Raum raus, was halt überhaupt nichts bringt, weil er ja einfach vor der Türe chillt. Das heißt, du stehst einfach nur noch näher an ihm dran. Deswegen bin ich wieder zurückgelaufen. Aber da kam ich mir kurz sehr clever vor.
Aber der Hund war cleverer.
Ja. Ja, und danach tot.
Genau, so kann es gehen. Ich meine, ist auch unfair, der hatte halt auch keine Pumpgun im Vergleich zu dir. Da wurde auch nicht mit Fernmitteln gespielt, aber okay, so ist das eben.
Ich hätte gern das Duell zwischen Dewey und ihm gesehen, aber ja.
Genau, sowas wäre nice gewesen. Jo, dann dürfen wir die Kirche betreten. Die ist auch sehr viel verkürzter oder zumindest ein bisschen einfacher gestaltet als im Original. Wir gehen dann quasi endlich in diese Kirche, das Ziel, das Lian im Grunde von Anfang an hatte. Jetzt nach langer Zeit, nach vielen Abenteuern ist er endlich drin. Und in dieser Kirche können wir uns dann ein bisschen umsehen. Man findet ein bisschen Loot in so kleinen Kästchen und auf den Gebetsbänken vorne am Altar steht so ein seltsamer Mechanismus, den man über einen Hebel an der Wand öffnen kann. Und vorne sind so bunte Glasscheiben, die aber offensichtlich nicht wirklich zusammenpassen. Und in einem Kästchen finden wir dann noch einen Knopf, der offensichtlich an dieser seltsamen Apparatur am Altar fehlt. Und dann können wir uns eben daran machen, ein Rätsel zu lösen, das es im Original ganz ähnlich gab. Wir müssen jetzt nämlich drei Glasscheiben mit buntem Glas, alles nur so Fragmente und Splitter, so drehen, dass all diese Mosaike, diese verschiedenfarbigen, perfekt ineinander passen. dann ist das Rätsel gelöst. Das war im Original ein bisschen komplexer. Da musste man sich erst einen Weg nach oben verschaffen und über einen Kronleuchter schwingen. Und dann musste man mit Scheinwerfern statt mit Glas arbeiten. Und die mussten sich teilweise sogar überlappen, damit die verschiedenen Farben miteinander die richtige Farbe ergeben quasi. Da musste man wirklich einen Schritt noch weiter denken als hier. Im Remake ist das jetzt sehr trivial, finde ich, dieses Rätsel.
Ich habe es natürlich wiedererkannt, ich fand es auch schön, aber stimmt, im Original war es ja auch so, du wusstest halt auch nicht immer, also du konntest ja nur sehen, wie die drei Platten aussehen, wenn du das aktiviert hast, ne? Du wusstest ja beim Zusammensetzen nicht, ob alle drei schon zueinander passen, ne?
Ja, ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Ich glaube, man konnte aber schon alle sehen, aber es war...
Nee, wenn ich mich richtig erinnere, hattest du ja drei Scheinwerfer und du musstest die Ausrichtung an jedem einzelnen ändern. So, und dann hast du einen Knopf gedrückt und dann wurden alle Scheiben draufgelegt und dann hast du gesehen, ah nee, stimmt nicht. Und dann musstest du dir merken, als du drauf geguckt hast, okay, wie falsch waren sie jetzt genau? Und dann musstest du wieder alle drei einzeln drehen.
Also, beziehungsweise war es so, dass du früher drei Felder hattest und jeder Scheinwerfer hatte sein eigenes Feld und du musstest genau so ein bisschen abschätzen, wie die dann ineinander genau aussehen würden. Und im Remake sind die schon alle direkt hintereinander und du kannst die direkt genau aneinander abgleichen.
Was halt ziemlich einfach ist, weil du ja nur die eine Scheibe finden musst, die an diesem mittleren Symbol dranhängt und danach kannst du halt alle anderen auch orientieren.
Mhm. Genau, das war dann auch schnell gelöst. Dann öffnet sich ein Geheimgang in den zweiten Stock dieser Kirche, so eine kleine Galerie. Und dort betritt man dann auch eine Tür, wo Ashley uns mit einem Kronleuchter begrüßt. Da beginnt dann eine Cutscene und Ashley verteidigt sich gegen die Person, die hier eintritt. Sie weiß ja nicht, wer wir sind. Leon kontert ihren Angriff quasi, weicht erst aus und entwaffnet sie. Dann nimmt er den Kronleuchter und erklärt ihr, dass er eben von ihrem Vater geschickt wurde. Sie ist offensichtlich noch sehr verängstigt, logischerweise versucht erstmal wegzulaufen. Aber sie sieht dann aus dem Fenster, wie ein wütender Mob mit Fackeln und Mistgabeln sich der Kirche nähert. Und als dann beide auch noch eine Vision von diesem mysteriösen Lord Settler haben, wie er sagt, ich habe sie gefunden, ich weiß, wo sie sind, geht in die Kirche und plötzlich gucken alle Ganados in ihre Richtung und offensichtlich herrscht so eine Art telepathische Verbindung zwischen ihm und den beiden und dem wütenden Mob, raffen die beiden sich dann ganz schnell zusammen und werden zu einem Team, das jetzt irgendwie einen Weg aus dieser belagerten Kirche sucht. Und so endet Kapitel 4 oder 5? Welchen Kapitel sind wir eigentlich? Nee, das war 4.
Wir sind in 4.
Wir sind noch in 4.
Genau, in 4. Ich bin gespannt, weil ich bin auf Ashley zugegangen. Ich habe mich auf die Mission fokussiert. Ich sah ja ganz normal aus. Wenn du aber jetzt mit deinem vollen Rucksack überall alles gelootet auf sie zukommst und sagst, hey, ich bin hier nur, um dir zu helfen. Ich hätte dir wahrscheinlich nicht geglaubt. Aber gut, ne, wenn Zombies Häuser belagern, dann schweißt das zusammen.
Ja, Blut verschmiert. Überall bei jeder Bewegung fallen noch ein paar Peseten und Edelsteine aus meinem vollgeladenen Anzug, ja. Ich war eine sehr interessante Erscheinung wahrscheinlich für sie.
Aber du warst einfach der Händler, weißt du? Am Ende hast du gesehen, du warst von Anfang an der Händler und hast eigentlich nur mit dir selber geredet in dem Shop.
Das ist im Endeffekt die Story von meinem Playthrough. So wie ich Resident Evil 4 spiele, ist das Leons Reise, wie er von dem Spezialagenten, der dieses Dorf betritt, schon langsam zum Händler wird. Das ist so die Entwicklung, die er durchmacht bei mir, ja. Eindeutig.
Interessant. Werde ich dann zu Krauser oder werde ich zu Luis? Interessant. Weiß ich noch nicht. Werde ich dir sagen, sobald ich am Ende bin.
Bin ich sehr gespannt. Na schönchen, Leute, dann würde ich sagen, machen wir für heute hier an der Stelle Schluss. Kapitelende. Eine Stunde haben wir fast erreicht. Schöner Punkt, würde ich sagen. Dann starten wir nächstes Mal direkt in Kapitel 5, wo Leon und Ashley aus dieser Kirche und aus dem Dorf flüchten müssen. Auch ein sehr cooles Kapitel mit einigen coolen Passagen, freue ich mich schon sehr drauf.
Ich mich genauso.
Na schön, dann vielen Dank fürs Dabeisein, vielen, vielen, vielen Dank für euren Support auf Steady oder auch Patreon und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, macht's gut.
Ciao.
Jetzt wollte ich schon mögen die Tentakel der Tiefe mit euch sein sagen.